D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Heute geht es um ein Tabu, um ein Thema, bei dem es viel Abwehr, Ablehnung und Ekel gibt, mit dem man sich vielleicht auch nicht gerne beschäftigt. Es geht um Pädophilie, auch Pädosexualität genannt. Wir wollen trotzdem hinschauen im Sinne der Prävention. Wie viele pädophil veranlagte Menschen gibt es überhaupt? Weiß man, warum einige Menschen ein sexuelles Interesse für Kinder haben? Ist eine solche Neigung veränderbar, therapierbar? Wie lassen sich Übergriffe verhindern, wie Prävention verbessern? Ein komplexes, ziemlich emotionales Thema, daher nehmen wir uns Zeit. Es gibt zwei Sendungen, diesmal zwei Teile. Der erste Teil heute, der fragt, was die Wissenschaft über Pädophilie weiß, und wir schauen auf das Projekt Kein Täter werden. Das kennt ihr vielleicht aus diesen Werbeclips, wo ein Mann neben einem Kind in der U-Bahn sitzt.
Nächster Halt.
Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist? Es gibt Hilfe. www.keintäterwerden.de.
Tja, dieses bundesweite Projekt Kein Täter werden, das will pädophil veranlagten Männern helfen, niemals übergriffig zu werden. Und ich spreche mit Ursula Enders, Leiterin der Beratungsstelle Zartbitter, ein Verein gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jungen in Köln. Sie erklärt, was Opfer sexueller Gewalt erleiden. Sie ordnet ein, welche Rolle pädosexuelle Menschen bei solchen Übergriffen überhaupt spielen. Das sind nämlich nicht die Mehrheit der Täter, so viel vielleicht vorab. Und Ursula Enders gibt Tipps, was präventiv getan werden kann. Sie appelliert an Opfer sexueller Gewalt, sich Hilfe zu holen, auch wenn die Übergriffe schon lange her sind.
Weil man heute mit neuen Methoden wirklich Dinge, die auch vor 30, 40 Jahren waren, noch nachträglich bearbeiten kann und sie wirklich auch Erleichterung bekommen können.
Das alles heute in Teil 2. Kommende Woche kommen dann zwei pädophil veranlagte Männer zu Wort. Sie erzählen, wann und wie sie entdeckt haben, dass sie auf Kinder stehen und was das mit ihnen gemacht hat. Beide haben sich therapeutische Hilfe geholt beim Netzwerk Kein Täter werden, um ihre Neigung niemals auszuleben. Alles harter Stoff, keine Frage. Danke für euer Interesse.
D-Radio Wissen.
Die Ablehnung ist groß, ganz klar. 40% der Menschen wollen, dass Personen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, selbst dann hinter Gitter sollen, wenn sie keine Straftaten begangen haben, keine Übergriffe begangen haben. So das Ergebnis einer Umfrage der Technischen Universität Dresden. Wir wollen uns dem Thema heute möglichst sachlich nähern, über Pädophilie reden mit Vivian Jückstock. Sie ist Sexualwissenschaftlerin und Diplompsychologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, forscht unter anderem zum Thema Pädophilie. Und ich habe sie gefragt, wie Pädophilie überhaupt definiert wird.
Unter Pädophilie wird die sexuelle Ansprechbarkeit durch kindliche oder jugendliche Reize subsumiert. Pädophilie ist in den klinischen Diagnosemanualen aufgeführt als eine Störung der Sexualpräferenz und hat da auch klare Definitionsvorgaben, also über welchen Zeitraum es bestehen muss, dass die Person sexuell dranghafte Bedürfnisse erlebt oder auch auslebt in den Fantasien oder im Realen und dass diese Bedürfnisse zu einem deutlichen Leiden oder zwischenmenschlichen Schwierigkeiten führen.
Jetzt sagen Sie, es ist eine sexuelle Präferenz. Das heißt, diese Grundveranlagung eines Menschen ist grundsätzlich nicht veränderbar oder ist die veränderbar?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir wissen es noch nicht. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass es nicht veränderbar ist. Es gibt aber auch keine Hinweise darauf, dass es veränderbar ist. Das wird aktuell erforscht. Letzten Endes kann man sagen, wir wissen es noch nicht genau. Wir verstehen Sexualität und in diesem Fall auch Pädophilie als ein Kontinuum von weniger veränderbar bis mehr veränderbar. Im klinischen Verlauf sehen wir durchaus Fälle, wo Veränderungen möglich sind. Wir sehen aber auch Fälle, wo wenig Veränderung möglich ist.
Kann man sagen, wie viele pädophile Menschen es überhaupt in Deutschland gibt?
Ungefähr? Ja, auch das ist die zweite sehr schwierige Frage. Es gibt Studien, die zu auch wieder unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Zahlen schwanken zwischen 0,3 bis 4% von befragten Männern. Also es sind in erster Linie nur Männer befragt worden. Oder die Zahlen liegen nur für Männer vor. Bei Frauen weiß man noch viel weniger. In einer anonymen Umfrage haben 0,3 bis 4% der befragten Männer von sexuellen Fantasien mit Kindern und Jugendlichen berichtet. Es gibt andere Studien, da reichen die Prävalenzraten, also die Auftretenshäufigkeiten von 4-6%. Man muss allerdings dazu sagen, die Studien sind teilweise unterschiedlich. Es ist nicht immer die gleiche Definition. Also es wird manchmal nicht unterschieden, ob sich das sexuelle Interesse auf Kinder richtet, die vor der Pubertät sind, in der Pubertät oder nach der Pubertät. Was man auch sagen muss, dass es häufig nicht unterscheidet, ob jemand sexuelle Fantasien oder sexuelles Interesse eben an Kindern oder Heranwachsenden hat und an Erwachsenen oder ausschließlich an Kindern oder Jugendlichen.
Das heißt, Pädophilie hat auch verschiedene Erscheinungsformen. Das kann sich auf wirklich ganz junge Kinder beziehen, aber eben auch auf etwas ältere.
Ganz genau. Also es gibt auch zwei Begriffe. Pädophilie im eigentlichen Sinne bezieht sich auf Kinder, die von ihrer körperlichen Entwicklung in einem präpubertären Stadium sind. Und der zweite Begriff heißt Hebephilie, leitet sich ab von Hebe, das ist die griechische Göttin der Jugend. Und da sieht man dann auch, es geht eher um jugendliche Körper, also Kinder oder Jugendliche eben, die deutlich in der pubertären oder schon postpubertären Phase sind von der körperlichen Entwicklung.
Und was kommt häufiger vor?
Also das kann man so direkt nicht sagen. Genau, weil diese Studienlage eben so ist, wie sie ist. Also es wird teilweise überhaupt nicht genau unterschieden. Im klinischen Alltag, muss ich sagen, gibt es sehr, sehr viele Mischformen.
Weiß man denn überhaupt irgendetwas über die Entstehung dieser Neigung? Ist da schon irgendetwas, was sich abzeichnet?
Nicht abschließend. Es gibt in den Einzel-, also je nach Blickrichtung, gibt es natürlich Erklärungsansätze, die eben zum Beispiel sich über neurobiologische, genetische Ansätze eine Erklärung versuchen zu liefern. Es gibt sozialisationstheoretische Ansätze oder lerntheoretische Ansätze. Man kann es nicht ganz klar sagen. Also was man klar sagen kann, ist, die Ursachen, wie eine solche Neigung entsteht, sind nicht abschließend geklärt.
Die Hamburger Sexualwissenschaftlerin Vivian Jückstock über die Verbreitung von Pädophilie, auch Pädosexualität genannt. Je nach Studie und Definition geben 0,3-6% der Männer sexuelles Interesse an Kinder oder Jugendlichen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Eine pädophile Neigung ist ein sexuelles Interesse an Kindern. Das bedeutet aber nicht automatisch auch einen sexuellen Übergriff auf Kinder. Das hat mir Vivian Jückstock, Sexualwissenschaftlerin von der Uni Hamburg, erklärt. Sie arbeitet für das Präventionsnetzwerk Kein Täter werden. Und ich habe sie gefragt, wie man denn Pädophilie und Kindesmissbrauch ihrer Meinung nach unterscheiden muss.
Es ist wie immer sehr, sehr kompliziert. Also ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen gezeigtem Verhalten und empfundener Neigung. Also es gibt Menschen, die einen sexuellen Kindesmissbrauch begehen, ohne eine pädophile Neigung zu haben. Und andersrum gilt es genauso. Es gibt Menschen, die eine pädophile Neigung haben und niemals in ihrem Leben einen sexuellen Kindesmissbrauch begehen. Deswegen muss man sehr klar differenzieren zwischen klinischen Begriffen und strafrechtlichen Begriffen. Also sexueller Kindesmissbrauch ist im Strafrecht geregelt. Da gibt es natürlich auch ganz klare Richtlinien, wie das einzuordnen ist. Aber das darf man auf gar keinen Fall vermischen.
Stimmt es denn, dass die Mehrheit der Übergriffe auf Kinder, Sie haben es, glaube ich, gerade schon angedeutet, nicht von pädophilen Menschen begangen wird, sondern eben auch aus anderen Motivationen heraus, also nicht aus sexuell pädophiler Motivation heraus?
Ja, also man kann sich das als so eine Schnittmenge sozusagen vorstellen. Es gibt eben eine Schnittmenge von Menschen, die sexuellen Kindesmissbrauch begehen, keine pädophile Neigung haben. Andersrum Menschen, die eine pädophile Neigung haben, keinen sexuellen Kindesmissbrauch begehen, und dann gibt es so eine Überlappung. Also dass Menschen, die eine pädophile Neigung haben, auch einen sexuellen Kindesmissbrauch begehen.
Stimmt es, dass diese Menschen sich oft selber hassen, weil ihnen eigentlich klar ist, was sie da für ein Unheil anrichten?
Da müssen wir es wieder trennen. Ne? Also es gibt sozusagen Menschen, die straffällig werden, können das bereuen und auch entsprechende Schuld- und Schamgefühle darüber entwickeln. Aber da haben wir schon wieder die Vermischung, sozusagen jemand, der eine pädophile Neigung hat, begeht ja nicht automatisch einen sexuellen Kindesmissbrauch. Allein das Gewahrwerden einer solchen Neigung führt häufig zu einem enormen Leidensdruck durch Anfeindungen in der Gesellschaft oder befürchtete Anfeindungen in der Gesellschaft. Unter anderem deswegen ist eben ja auch dieses Netzwerk Kein Täter werden gegründet worden, beziehungsweise sind diese Behandlungsangebote entstanden, um Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, aber eben niemand anderem Leiden verursachen möchten, denen ein Hilfsangebot zu geben.
Wenn wir auf dieses Netzwerk schauen, Kein Täter werden, das will Übergriffe eben verhindern, präventiv. Wie sehen diese Angebote aus? Was ist dieses Netzwerk Kein Täter werden?
Also das Netzwerk Kein Täter werden ist initial von der Charité in Berlin ins Leben gerufen worden, in einem Behandlungsangebot eben für Männer, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, aber Kinder nicht schädigen wollen oder auch keine sexuellen Missbrauchshandlungen begehen wollen. Die finden dort kostenlos und in der Anfangsphase auch anonyme Therapie. Also jeder, der in dieser Richtung Befürchtungen hat, kann sich melden. Es gibt es mittlerweile deutschlandweit an vielen verschiedenen Standorten in größeren Städten. Findet man sehr gut auch tatsächlich im Internet. Also da sind alle Anlaufstellen genannt und auch alle Anlaufswege sozusagen per E-Mail oder Telefonsprechstunde.
Der Ansatz ist sozusagen präventiv, dass man sagt, wir helfen Leute, dass es gar nicht erst zum Übergriff kommt.
Genau, also das wäre jetzt in dem Sinne eine Primärprävention, dass jemand, der bei sich ein sexuelles Interesse an Kindern feststellt und Kinder aber nicht schädigen möchte, sich an dieses Netzwerk wenden kann, um dort eben Hilfe zu bekommen, damit es auch nicht zu Straftaten kommt.
Die Diplompsychologin Vivian Jückstock über Hilfsangebote des Netzwerks Kein Täter werden für pädophil veranlagte Menschen. Das Netzwerk hat Anlaufstellen von Leipzig bis Hannover. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwo die Plakate oder Videos des Projekts Kein Täter werden gesehen. Hier ein Ausschnitt aus einem Spot.
War schon klar, wie man über solche wie mich denkt.
Krank, pervers, Abschaum.
Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung.
Aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. Ich will kein Täter werden.
Präventive Therapie verhindert sexuellen Kindesmissbrauch.
Vivian Jückstock, die arbeitet für genau dieses Netzwerk Kein Täter werden. Und ich habe die Psychologin gefragt, wie diese Therapien für pädophil veranlagte Patienten denn dann konkret aussehen.
Erstmal findet eine Eingangsphase, eine Diagnostikphase statt, dass wir überhaupt schauen, wo liegen die Schwierigkeiten. Wir haben bestimmte Einschlusskriterien. Es gibt natürlich auch bestimmte Ausschlusskriterien. Also wenn jemand zum Beispiel ein laufendes Strafverfahren hat, dann kann er nicht in dieses Projekt eingeschlossen werden. Es gibt dann andere Möglichkeiten, aber nicht in diesem Projekt, beziehungsweise eben in diesem Behandlungsangebot. In der ersten Eingangsphase eben ist erstmal Kontaktaufbau und wir schauen, wo sind die Schwierigkeiten, haben wir mit unseren Möglichkeiten eben ein Angebot, was wir dieser Person unterbreiten können. Und dann gibt es eine große Phase von Fragebogendiagnostik auch. Es wird ja auch durchgängig beforscht, damit wir einfach noch besser werden können, damit wir auch unsere Arbeit überprüfen können. Und wenn das abgeschlossen ist, dann stellt sich zum Teil die Frage, welche Therapieform ist die beste? Also haben wir den Eindruck, dass eine Gruppentherapie helfen könnte? Sehr viel findet in Gruppentherapie statt. Oder sind wir der Meinung, dass es individuelle Schwerpunkte gibt, die eher in einem einzeltherapeutischen Setting behandelt werden können?
Und das sind dann Verhaltenstherapien oder da wird dann den Leuten empfohlen, sich Kindern fernzuhalten? Oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
Also auch das ist eigentlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Natürlich gibt es sehr konkret zum Beispiel einen Risikovermeidungsplan, dass Risikosituationen oder potenzielle Risikosituationen identifiziert werden, zum Beispiel Kontaktaufbau mit den Nachbarskindern, der dann problematisch werden kann oder zu problematischen Fantasien führt. Und wie das dann aussieht, es ist sehr individuell, weil also man nicht so pauschal sagen kann, niemand darf dann Kontakt zu Kindern haben. Das kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein und manchmal auch nötig sein, aber man kann es nicht so pauschalisieren, sondern es geht eigentlich sehr individuell darum zu verstehen, wie ist diese sexuelle Neigung in der Biografie dieses Menschen zu verstehen. Kann es darum gehen, befriedigende Beziehungen zu Erwachsenen mehr auszubauen? Also wie ist zum Beispiel die Beziehung mit der Ehefrau, wenn es eine Ehefrau gibt oder mit dem Partner? Ist da zu wenig Intimität im Sinne von sich geborgen fühlen und sich austauschen können? Ist das etwas, was man intensivieren könnte oder die sexuellen Fantasien mehr in den Hintergrund treten können? Was ganz klar ist, es gibt eine sehr klare Vereinbarung darüber, dass keine Missbrauchsabbildungen, also Internet spielt da eine ganz große Rolle, keine Missbrauchsabbildungen im Internet geschaut werden und selbstverständlich auch keine sexuellen Übergriffe auf Kinder begangen werden. Also das ist natürlich sozusagen die Eingangsvoraussetzung, dass man sich darauf einigt und dass sich daran auch jeder hält.
Welche Rolle spielen Medikamente? Also gibt es auch da Möglichkeiten, sozusagen dieses sexuelle Bedürfnis in Anführungsstrichen zu unterdrücken, medikamentös?
Ja, es gibt Möglichkeiten, medikamentös zu unterstützen. Also selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die so eine sexuelle Dranghaftigkeit ein bisschen zurücknehmen können. Dann gibt es eben auch noch im Bereich hormoneller Medikation die Möglichkeit, die hormonelle Regulation etwas runterzufahren. Das muss sehr genau überlegt werden und kann eine Möglichkeit sein, zusätzlich zu unterstützen, wenn es medizinisch als sinnvoll erachtet wird.
Werden die Klienten denn auch zum Beispiel mit Schilderungen von Kindesmissbrauchsopfern konfrontiert? Also beschäftigen sie sich mit der Opferseite?
Ja, nicht so plakativ, wie es jetzt vielleicht scheint. Wir haben immer wieder Männer, die sich bei uns melden, die selber in der Kindheit Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch geworden sind. Und zum Beispiel in der Gruppentherapie ist das auch ein großes Thema. Also die können natürlich von dieser Seite sehr genau berichten. Und das führt oft auch zu großer Betroffenheit.
Sagt die Psychologin Vivien Jückstock aus Hamburg. Pädophil veranlagten Menschen kann geholfen werden mit Therapien, auch mit Medikamenten, damit sie keine Übergriffe auf Kinder begehen. In vielen Städten gibt es Anlaufstellen des Netzwerks Kein Täter werden.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Menschen mit pädophiler oder pädosexueller Neigung sind das eine. Sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen sind das andere. Jedes dritte bis fünfte Mädchen soll Opfer von sexuellem Missbrauch sein. Bei Jungen ist es jeder zehnte bis zwölfte, je nach Studie und Definition. Zartbitter ist ein Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen in Köln. Der Verein, der betreibt eine der ältesten Kontakt- und Informationsstellen in Deutschland, berät junge Opfer von sexueller Gewalt, arbeitet in der Prävention. Und ich habe die Leiterin von Zartbitter, Ursula Enders, in der Beratungsstelle getroffen. Sie war auch unter anderem Mitglied der Untersuchungskommission der Missbrauchsfälle in der evangelisch-lutherischen Nordkirche. Und ich habe sie gefragt, wen sexuelle Übergriffe denn treffen, ob Kleinkinder, Kinder und Jugendliche gleichermaßen.
Sexuelle Gewalt, dazu gehört sexueller Missbrauch im Sinne des Strafgesetzbuches, aber auch alltägliche Übergriffe, die durchaus massive Folgen haben können für ein Mädchen und einen Jungen, treffen Kinder aller Altersgruppen ab 18 Monate bis hin zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Man geht davon aus, dass etwa ein Drittel aller Betroffenen älter als 12 Jahre ist, also zwischen 12 und 18.
Das heißt vor allen Dingen ganz junge Kinder, Mädchen und Jungen. Welche Auswirkungen haben eigentlich diese Traumata auf das spätere Leben der Opfer? Sie haben ja nun auch viele über Jahre begleiten können. Wie wirkt sich so ein Übergriff später aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Nicht jedes Opfer sexueller Gewalt entwickelt Langzeitfolgen. Bei etwa 60% gibt es keine Langzeitfolgeproblematik, auch wenn die Folgen am Anfang zum Teil sehr massiv sind. Bei anderen Kindern und Jugendlichen ist es so, dass sie am Anfang scheinbar keine Folgen haben und diese häufig erst nach 6 Monaten und einem Jahr auftreten. Ob ein Mädchen oder ein Junge Langzeitfolgen entwickelt, hängt wesentlich von der Reaktion der Umwelt ab. Wird einem Mädchen oder einem Jungen geglaubt, werden auch nonverbale Hinweise verstanden, werden die Betroffenen geschützt, so brauchen etwa 60% der Mädchen und Jungen nur minimale therapeutische Unterstützung, einfach um sie zu stabilisieren. Aber die Selbstheilungskräfte reichen oft aus.
Was ist denn, wenn eben diese Hilfe nicht gegeben wird? Was sind dann oft Folgen, vielleicht auch für das spätere Leben, wenn man erwachsen ist?
Depressionen, Essstörungen, Gefühle der Einsamkeit, sich zu isolieren. Wir haben häufig dann das Problem, dass Mädchen und Jungen ihre Gefühle und Aggressionen nicht kontrollieren können. Also das ist ein Verlust der Affektkontrolle und schon mal Kleinigkeiten ausrasten und unbändige Wut entwickeln und deshalb viele soziale Konflikte haben. Es ist allerdings sehr, sehr wichtig, zu wissen, dass die Chancen der Heilung heute sehr viel höher sind als früher. Ich bin selber betroffen und das war in den 50er Jahren und damals sprach niemand über das Thema. Aber Mädchen und Jungen, die heute sexuelle Gewalt erleben, hören schon im Kindergarten, dass das nicht okay ist. Und von daher können Betroffene sich eher Hilfe holen und auch eher klar benennen, dass sie nicht verantwortlich für die Taten sind.
Wie sieht denn dann so eine Hilfe ganz konkret aus, zum Beispiel hier bei Zartbitter e.V. oder auch an anderen Stellen?
Die Hilfe ist sehr unterschiedlich nach Altersgruppen. Sind es junge Kinder oder auch Kinder im Vor- und Grundschulalter, so unterstützen wir sehr häufig die Eltern des Kindes, ihre Tochter oder ihren Sohn zu schützen. Sind es Jugendliche, so gehen wir mit den Jugendlichen, gucken, wo sie sich im Alltag Unterstützung holen wollen, was sie machen können, um sich abzugrenzen, ob sie den Missbrauch aufdecken wollen oder nicht. Die können sich bei uns auch anonym beraten lassen und die Namen werden nicht benannt. Wenn sie es aufdecken wollen, sorgen wir sehr klar für den Schutz. Wir begleiten auch Jugendliche zu Gericht. Und es gibt hier Jugendliche und junge Erwachsene, die möchten eine therapeutische Unterstützung haben. Und in der Regel wollen sie alle ein Training, um zu lernen, wie man die Bilder und die Erinnerungen an den Missbrauch unterbrechen kann. Man hat ja alle die Flashbacks und die Filme vor Augen und das kann man häufig mit sehr einfachen Methoden.
Können Sie so ein, zwei Beispiele vielleicht nennen, was man dann gemeinsam übt oder lernt?
Man lernt zum Beispiel die Bilder wegzupacken. Ich kann Ihnen das von mir persönlich erzählen. Als ich als Kind und als Jugendliche dann abends im Bett lag, hatte ich immer die Bilder der Vergewaltigung vor Augen. Und ich habe mich damals selbst behandelt. Ich habe im Grunde mir vorgestellt, dass in meinem Zimmer, in dem ein Eckschrank stand mit einem Schubfach, ich die Bilder nachts wie mit einem Zauberstab, im Grunde ist es Selbsthypnose, die Bilder erstmal in dieses Geheimfach lege, um sie morgens wiederholen zu können und damit ich in Ruhe schlafen kann. Und das nennt man heute Tresortechnik, sodass wir mit den Mädchen und Jungen überlegen, wie sie die Bilder momentan abschalten können und dann zum Beispiel in der Therapie wieder diesen Tresor öffnen können, um sie zu bearbeiten.
Die Tresortechnik ist eine Methode, mit denen Opfern von Kindesmissbrauch und sexueller Gewalt geholfen werden kann, sagt Ursula Enders, Leiterin der Beratungsstelle Zartbitter in Köln. Die Stelle vermittelt Opfer zum Beispiel auch an kompetente Psychotherapeuten mit spezieller Zusatzqualifikation in Traumatherapie.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Sexuelle Übergriffe auf Minderjährige sind mit das Schlimmste, was passieren kann. Der Verein Zartbitter, der versucht seit Jahrzehnten Opfern zu helfen und Übergriffe durch Aufklärung und Präventionsarbeit zu verhindern. Ursula Enders ist Traumatherapeutin und Leiterin der Beratungsstelle und ich habe sie gefragt, ob es eigentlich einen Unterschied macht, in welchem Alter so etwas, so ein Übergriff passiert, auch für die Heilungschancen.
Es ist häufig so, dass wenn Kinder sehr klein sind, die Umwelt sehr entsetzt ist und sagt, das Kind ist doch noch so klein. Ich selber habe in den letzten 30 Jahren mit allen Altersgruppen gearbeitet. Ich sage Ihnen, ich habe inzwischen am liebsten mit den relativ jungen Opfern gearbeitet, weil Kinder, die noch relativ klein sind, wenn die massive Knochenbrüche haben, da wachsen die Knochen auch gut zusammen. Und wenn die Umwelt das Kind schützt und wir zwei, drei Menschen rundherum haben, die wirklich intensiv dafür sorgen, sind die Heilungschancen einfach recht groß. Ich freue mich immer, wenn ein Kind nach ein paar Monaten wieder herzhaft singt und hüpft und lacht. Bei den Jugendlichen ist es so, dass sie sehr viel mehr eigene Kompetenz schon haben, sich zu schützen. Und wir bekommen vor allen Dingen in den letzten Jahren mit, dass andere Jugendliche und junge Erwachsene ihnen glauben und dass sie gar nicht so alleine sind, ist dann auch ermutigend. Für mich ist es immer schwierig, wenn zu wenig Ressourcen im Umfeld sind und wenn Betroffene alleine bleiben. Und das ist auch meine Wut, dass es zu wenig Hilfen gibt. Heute ist es so, dass es sehr viel mehr an therapeutischen Möglichkeiten gibt, Techniken gibt. Nur wir haben wirklich zu wenig qualifizierte Personen.
Wer begeht eigentlich diese Übergriffe? Da gibt es ja immer so eine Vorstellung. Also es gibt ja doch dieses Bild, dass eigentlich Übergriffe immer im Nahfeld passieren, durch Menschen, die einem nahestehen, aus der eigenen Familie, Freunde, Verwandte. Wie ist das?
Die meisten sexuellen Übergriffe und massiveren Formen sexueller Gewalt finden durch dem Mädchen, dem Jungen vertraute Personen statt. Ein kleiner Teil in der Familie, bei Mädchen etwas über 30%, bei Jungen ist der Anteil etwas über 20%. Aber die meisten Formen der sexuellen Gewalt finden im weiteren Umfeld statt. Zum Beispiel im Verein, in der Schule, in der Nachbarschaft, im Verwandtenkreis. Mehr als die Hälfte aller Fälle, die bei Zartbitter inzwischen gemeldet werden, ist sexuelle Gewalt durch Gleichaltrige, durch Peers, sowohl bei Jugendlichen als auch bei Kindern in der Grundschule, als auch im Kindergartenbereich.
Das heißt, es gibt auch Kinder, die sexuelle Gewalt gegenüber andere Kinder ausüben?
Ja, sehr häufig findet zum Beispiel im Vorschulalter sexuelle Gewalt in Form von Doktorspielen statt, die wirklich grenzverletzend sind und keine kindlichen Doktorspiele. Da haben wir eine starke Zunahme im Moment zum Beispiel, weil wir die Regelung der unter Dreijährigen in Kindertagesstätten haben. Und wenn ein Sechsjähriger mit einem Zweijährigen ein Doktorspiel macht, wird es von dem kleinen Kind als sexuelle Gewalt erlebt, auch wenn der Sechsjährige noch längst kein Täter ist. Aber es ist natürlich sehr klar, dass hier eine deutliche pädagogische Intervention muss, damit in der Gruppe die Regeln geachtet werden und auch die betroffenen Kinder Unterstützung bekommen. Und diese Betroffenen bleiben sehr häufig noch allein, wenn wir sexuelle Gewalt durch Gleichaltrige haben. Auch bei Jugendlichen sind die Erwachsenen gefordert, aktiv für den Schutz von Mädchen und Jungen einzugreifen.
Welche Rolle spielen eigentlich pädophil veranlagte Erwachsene? Also haben Sie da Erkenntnisse zu?
Obgleich Zartbitter auch seit vielen Jahren sich intensiv mit dem Thema Täter auseinandersetzt und wir hier viele Fälle von Missbrauch in Institutionen haben, wo der Anteil der pädosexuellen Täter etwas höher ist, können wir sagen, das sind die Ausnahmefälle. Es ist ohnehin bekannt, dass sie maximal 5% aller Täter ausmachen. Allerdings sind natürlich die Zahlen der Opfer höher, weil pädosexuelle Täter häufig mehrere Opfer haben.
Wenn es jetzt nicht pädophil oder korrekterweise pädosexuell veranlagte Menschen sind, die Täter sind, wer ist es dann?
Etwa 20% aller Formen sexueller Gewalt werden von Frauen und jugendlichen Mädchen verübt. Leider werden die kaum angezeigt, sodass in der Öffentlichkeit immer der Eindruck entsteht, dass Frauen kaum sexuelle Gewalttaten verüben. Der überwiegende Anteil der Täter macht die Gruppe der heterosexuellen Männer und männlichen Jugendlichen aus, die häufig nicht aus sexueller Lust heraushandeln, sondern im Sinne von Machtmissbrauch, um jemanden zu erschrecken und zu demütigen. Dass der Lustgewinn der Täter, auch Tätertherapeuten berichten, dass immer wieder aus dem Gefühl der Überlegenheit heraus entsteht. Dennoch müssen wir uns natürlich angucken, dass es auch sexuelle Gewalttaten sind.
Sexuelle Übergriffe werden nur zu einem kleinen Teil von pädosexuellen Tätern verübt. Oft geht es dagegen um das Ausüben von Macht, sagt Ursula Enders von der Beratungsstelle Zartbitter in Köln.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Was tun, damit es niemals zu sexueller Gewalt kommt oder sogar zum Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen? Wie sieht gute Prävention aus? Das ist eine der entscheidenden Fragen, die sich wohl nicht nur aktuelle, sondern auch künftige Eltern stellen. Ursula Enders von Zartbitter, die hat mir da ein paar Tipps gegeben.
Zunächst einmal gilt es, Mädchen und Jungen sehr kindgerecht und mit viel Lebensfreude darin zu stärken, dass sie wirklich ein gutes Gefühl zu ihrem Körper bekommen und dass sie lernen, Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten. Das heißt aber nicht laut Nein zu brüllen, wie viele Eltern üben, sondern das heißt zum Beispiel mit bösen Blicken, durch Körperabwehr sich abzugrenzen. Und dabei ist es dann gefordert, dass die Erwachsenen die unterschiedlichen Art von Mädchen und Jungen, die manchmal von Tag zu Tag wechselt, ernst nehmen. Jedes Mädchen, jeder Junge hat eine eigene Art, Nein zu sagen. Und die Veränderung im Sinne der Prävention ist, wenn Erwachsenen sehr sensibel reagieren, wenn Kinder sich abwehren und Kinder dann sagen, das ist korrekt, das mache ich nicht. Der zweite Punkt ist, dass Erwachsene einfach ihrem komischen Gefühl trauen sollen. In fast allen Fällen sexueller Gewalt zählen hinter zig Erwachsene rundherum. Ich fand es schon immer so komisch, dass jemand Kindern außergewöhnlich große Geschenke gemacht hat. Kinder öffentlich gegen ihren Willen abgeknutscht hat. Sich bei Eltern bis zum geht nicht mehr eingeschleimt hat. Was ganz wichtig ist, ist, dass ich sehr deutlich, wenn mir etwas komisch vorkommt, sage, ich möchte das nicht. Und ich möchte es zum Beispiel auch nicht, wenn einfach Erwachsene mein Kind über den Kopf streichen, dann sollte ich laut sagen, nimm bitte deine Finger zurück. Sage ich so etwas immer wieder, dann kann ich sehr vertrauen, dass mein Mädchen und mein Sohn sich mir praktisch anvertrauen können. Wir müssen uns als vertrauenswürdig erweisen und deshalb müssen wir aktiv sein.
Eltern sollten ihren Kindern Selbstvertrauen beibringen und beibringen, Nein zu sagen. Und selber auf Warnsignale achten, sagt Ursula Enders von der Beratungs- und Anlaufstelle Zartbitter in Köln. Die Organisation haben wir euch auch auf deradiowissen.de unter Eine Stunde Liebe verlinkt. Und das war auch schon Teil 1 von Eine Stunde Liebe über das sehr spezielle Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Menschen mit pädophiler Neigung. Beides hängt nicht zwangsläufig zusammen, haben wir gelernt, kann aber. Kommende Woche gibt es dann Teil 2. Dort kommen auch zwei Männer zu Wort, die erzählen, wann und wie sie gemerkt haben, dass sie auf junge Mädchen stehen, was das mit ihnen gemacht hat und warum beide Männer heute dank Therapie von sich sagen, dass sie niemals einen Übergriff auf ein Kind begehen würden. Das alles dann nächste Woche in Teil 2. Harte Inhalte, keine Frage, aber spannend und wichtig, gerade im Sinne der Prävention. Danke für euer Interesse. Ich bin Till Opitz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.